Vorsicht! Der Genuss dieses Podcasts kann zu vermehrten Bibliotheksbesuchen führen.
Record, oder?
Es recorded.
Es recorded.
Es recorded.
Es recorded.
Tell me you speak German without telling me you speak German.
Recording. Ich habe es jetzt nicht mehr geschafft, mir einen Tee zu machen. Also gibt es bei mir heute...
I am shocked.
I'm sorry. Es gibt bei mir kalten Aufguss, Geschmacksrichtung neutral.
Geschmacksrichtung Kalk.
Kalk, ich hoffe nicht.
Bei mir gibt es einen Earl Grey, den meine Mama nicht mag und ich trinken muss deswegen.
Classy.
Gell?
Hallo und herzlich willkommen zum Vorwort, dem Podcast der Stadtbibliothek Innsbruck und zu einer neuen Folge der Tea Time mit Shelly und Jackie. Ich bin Shelly.
Und ich bin die Jackie.
Und bei uns dreht sich alles rund um popkulturelle Themen, rund um Literatur, Trends auf BookTok, Bookstagram, you know the drill. Und heute wieder zu einem Monolog von der Jackie. Jackie hat nämlich zum heutigen Thema ihre Masterarbeit verfasst. Kurzer Applaus bitte. Genau. Und im heutigen Podcast ist sie daher die Expertin und ich gebe dann meinen Senf dazu. Und wie muss ich die heute ansprechen? Master Jackie, hört sich falsch an. Mistress? Mistress, was ist heute unser Thema?
Oh, danke für die nette Einführung, Michelle. Entschuldigung, Shelly.
Jetzt fühle ich mich ganz ertappt. Wo ist meine Anonymität?
Gut, dann stellen wir uns die Frage, worum geht es in der heutigen Podcast-Folge? Und zwar werden wir heute über Feminist Retelling, also über feministische Neuerzählungen in der Literatur sprechen. Und nachdem ich eben meine Masterarbeit zu dem Thema geschrieben habe, tue ich so, als wäre ich Expertin und hätte irgendeine Ahnung davon und mache jetzt eine theoretische Einleitung.
Gar nicht trocken oder so.
Das macht sonst immer die Michelle, wenn sie Definitionen vorliest.
Hallo, meine Definition, genau. Meine Definitionen sind Premium, unterhaltsam und wertvoll.
Also, was ist eine feministische Neuerzählung? Wir konzentrieren uns heute auf vor allem Neuerzählungen von Mythen oder Sagen aus anderen Kulturkreisen. Und dabei werden eben alte Mythen und Stoffe aus anderen Kulturkreisen, aus anderen Zeiten neu erzählt. Das bedeutet, sie werden aus der Sicht einer anderen Person meistens neu erzählt. Und bei uns geht es jetzt eben um die Sicht der Frauen. Das heißt, es werden die Mythen und Stoffe aus der Sicht der Frauen neu erzählt oder die Frau ist auf jeden Fall Fokuspunkt der Geschichte, wenn sie es nicht selber erzählt. Genau, das ist kein neues Genre. Das gibt es schon sehr, sehr lange. Also Stoffe werden, seit es Stoffe gibt, werden Stoffe auch neu erzählt, neu interpretiert. Also Interpretation ist ja quasi dann auch eine Neuerzählung. Und es geht aber eben meistens dann um Positionen, die in der, ich nenne es mal Hauptgeschichte mit ganz vielen Anführungszeichen, unterdrückt werden oder die keine Stimme haben, die eben außer Acht gelassen werden. Das sind dann eben meistens eben Frauen oder andere Gruppen, die eben unterdrückt werden. Das können ethnische Gruppen sein oder auch Kinderstimmen zum Beispiel sind ganz oft auch unterdrückt. Oder auch geschichtlich gesehen eben zum Beispiel Gruppierungen wie zum Beispiel eben Sklaven, wo es ja auch ganz viele Neuerzählungen gibt und Stimmen, die dann lauter werden, sobald es dann möglich ist in der Literaturgeschichte. Genau, ein sehr beliebter Mythos, den ich da immer gerne als Beispiel hernehme, ist der Medea-Mythos, der eben das erste Mal von Euripides vor Millionen von Jahren niedergeschrieben wurde und seitdem so oft neu erzählt worden ist, dass man das, glaube ich, in keinem Word-Dokument zusammenfassen kann, wie viele verschiedene Interpretationen und Neuauflagen es vom Medea-Mythos eben gibt. Genau, da kann man sich jetzt natürlich die Frage stellen, für was braucht es die Neuerzählungen? Also wieso müssen dieselben Geschichten immer wieder erzählt werden? Und dabei geht es aber eben darum, dass unterdrückte Stimmen Gehör bekommen und dass die eben, die bis jetzt nicht beachtet worden sind, einen Platz in der Gesellschaft, in der Literatur, in der Geschichte bekommen und damit eben neue Perspektiven auch aufgezeigt werden von den Geschichten. Wir fokussieren uns eben heute auf Frauen, auf weibliche Figuren, die eben Stoffe neu erzählen. Und es geht eben darum zu zeigen, dass die Geschichte der Frau es ebenso wert ist, erzählt zu werden wie die des Mannes. Da kommt jetzt ein Zitat aus meiner Arbeit. Quelle, ich.
Okay, das lese jetzt ich vor, damit es nicht ganz so desperate ist. Also, Zitat Jackie. Die Neuerzählung alter Mythen auf eine feministische Art und Weise bedeutet, dass herkömmliche patriarchale Mythentraditionen entlarvt, umfunktioniert und dadurch neue Weiblichkeitsbilder entworfen werden. Zitat Ende.
Danke, Shelley. Ich hätte es nicht besser sagen können.
Ja, hätt's da nicht.
Genau. Das bedeutet eben, dass eben diese patriarchalen Strukturen aufgelöst werden und eben die passiven weiblichen Figuren, die eben bis jetzt passive Objekte quasi im Hintergrund der männlichen Geschichten waren, zu handelnden Subjekte ihrer eigenen Geschichte werden. Und das ist ein ganz, ganz, ganz spannender Prozess, der auf verschiedene Weisen auch funktionieren kann. Und das ist der letzte Theoriepunkt, den ich aber einfach sehr spannend finde. Und das kann man dann auch oft als Mythenkorrektur bezeichnen. Wenn dann eben, also es wird nicht nur neu erzählt, es wird sozusagen der Mythos korrigiert. Und das kann dann eben so passieren, dass man entweder in den Mythos selber eingreift und wirklich die Geschichte einfach umschreibt, oder aber es werden auch einzelne Teile vom Mythos entnommen und zum Beispiel auch in moderne Geschichten eingebettet, also in einem modernen Kontext auch gegeben. Das gibt's ganz oft eben mit Romeo und Julia oder sowas zum Beispiel.
Oder bei Lore Olympus.
Genau, genau. Wird immer wieder neu erzählt und kann aber eben in verschiedenen Kontexten dann auch passieren.
Aber da gibt's ja dann auch oft die Stimmen, die dann sagen, jetzt ist das Ding so alt, warum muss man das jetzt so ummünzen und so tryharden, damit man das auf Feminismus hinkriegt. Aber da denke ich mal, wir reden doch von einem Mythos, das ist kein Tatsachenbericht. Also warum nicht?
Keine Ahnung, solche Diskussionen finde ich ganz schwierig, weil es ist dann auch, es werden ja auch alte Stoffe immer wieder neu verfilmt. Jetzt gibt es die 70. Serie bald zu Pride and Prejudice, wo mir denkst du, wenn du das nicht schauen willst, dann schau's nicht. Aber lass die Leute, die das machen wollen und die es anschauen wollen, das machen. Und ganz oft hinter so einer Neuerzählung ist ja ganz viel von dem Autor, von der Autorin, meistens Autorin, irgendwie auch eine Geschichte, eine persönliche Geschichte dahinter, dass die Person den Mythos gelesen hat und dann ist aufgefallen, hey, was ist eigentlich mit dieser weiblichen Figur? Wieso hat die keine Stimme? Und dann beginnt die Recherche und dann beginnt die Aufarbeitung von dem. Und ich meine, Stoffe werden immer neu gemacht. Das ist ja auch, wenn man ins Theater schaut. Da werden die alten Librettos und Operetten und alles, wird alles neu gemacht. Da ist dann halt einfach ein Neon-Kostüm dann oder sowas. Aber dann kann man dann die Kostüme halt erneuern. Und da wird der Stoff selber halt meistens nicht erneuert oder sowas. Aber da gibt's ja auch einfach verschiedene Arten, Sachen zu erneuern. Und ich find's meistens nicht so schlecht. Und ich meine, die Kritik an der Neuerzählung ist so alt wie die Neuerzählung selber. Also alles, was ja gemacht wird, wird von jedem kritisiert. Aber es hat halt schon immer auch Stimmen gegeben, die für die Neuerzählung waren. Also es sind nur die Shelley und Ivas, was das gut finden. Und da gibt's zum Beispiel, den habe ich eben im Laufe der Recherche zu meiner Arbeit gefunden, von Theodor Theodor Fontan. Ein Zitat aus seinem Roman Unwiederbringlich. Und da sagt er zum Beispiel, ich sehe nicht ein, warum wir uns immer um die Männer oder gar um ihre Schlachten kümmern sollen. Die Geschichten der Frauen sind meist viel interessanter.
Preach.
Go Theodor.
Go Theo. Ich habe auch ein bisschen recherchiert zu verschiedenen Stimmen, die sich mit der Thematik auseinandersetzen und bin auf Gerda Lerner gestoßen. Die ist Historikerin, geboren in Wien unter dem Namen Kronstein, stammt ursprünglich aus einer jüdischen Familie, musste dann aufgrund des Zweiten Weltkrieges flüchten in die Staaten und ist dort zu einer Pionierin der Women's History geworden, also der Frauengeschichte. Und die sagt, ich lese jetzt auf Englisch vor, weil
ja. Wir sowieso nur Englisch reden.
Ja. When I started working on women's history about 30 years ago, The field did not exist. People didn't think that women had a history worth knowing.
Boah.
Zach, gell?
Ja. Das macht mich so froh, das zu hören, aber auch so wütend, das zu hören. Ja. Anyway, zurück zu unseren Neuerzählungen zu Mythen. Ist ein bisschen unterhaltsamer als die Feminismusdebatte, wieso das alles braucht. Und zwar meine Frage an Michelle. Mhm. Wie kommst du zu dem Thema?
Schon wieder Michelle.
Entschuldigung, das ist ganz streng, gell, Entschuldigung. Meine Frage an
die Professorin.
Wie kommst du zu dem Thema? Also welchen Zugang hast du selber zu feministischer Neuerzählung und eben Mythenneuerzählung und wie stehst du dazu?
Ja, also ich habe keine Masterarbeit dazu verfasst. unterbewusst denke ich, habe ich immer schon lieber Geschichten von Frauen über Frauen gelesen. Vor allem, wenn ich jetzt in mein Bücherregal zu Hause schaue, sind die meisten Namen weiblich. Und im Studium habe ich dann eine Vorlesung besucht zu englischer klassischer Literatur. Aber with a twist, weil der Professor hat diesen berühmten Klassikern die postkolonialen Rewritings gegenübergestellt. Also da haben wir zum Beispiel gelesen Shakespeare The Tempest. Und gleich nach der Lektüre des Klassikers habe ich dann das Postcolonial Rewriting gelesen, A Tempest von Aimé Césaire oder von Daniel Defoe Robinson Crusoe, kennen wir alle. Das postkoloniale Gegenstück dazu von J.M. Coetzee Foe, wo ich mich dann mit der Thematik des feministischen Retellings auseinandergesetzt habe, war dann mit der Lektüre von Charlotte Brontes Jane Eyre und durch dieses Postcolonial Rewrite von Jean Bryce, White Sargasso Sea, das 1982 erschienen ist. Das hat mich begeistert und war mein Breaking Point, um mich dann für diese feministischen Retellings zu interessieren. Man sagt, dass dieses White Sargasso Sea die feministische und postkoloniale Antwort auf Jane Eyre ist. Und wir kennen ja die Frau von Mr. Rochester nur unter dem Namen Bertha oder eher nur als The Mad Woman in the Attic. Und sie wird in Jane Eyre nur als Gefahr für sich und andere dargestellt. Sie wird total auf das reduziert. Und wenn man Jane Eyre liest und den Plot, man kennt den Plot, man hinterfragt gar nicht bei der Lektüre, okay, was ist eigentlich mit dieser Bertha passiert? Warum ist die so crazy in the attic? Und in White Sargasso Sea wird eben ihre Geschichte erzählt. Sie heißt zum Beispiel überhaupt nicht Bertha eigentlich. Das ist nur der Name, den ihr Mr. Rochester dann gegeben hat. Sie heißt eigentlich Antoinette Causeway und lebt in Jamaika. Und sie wird dann an Mr. Rochester verkauft und muss ihn heiraten. Er, der reiche Englishman, kommt nach Jamaika, um sich eine Frau zu suchen. Klassisch, oder? Und noch während der Flitterwochen und in der ersten Zeit ihrer Ehe kommt es schon zum Misstrauen zwischen den Eheleuten. Und Antoinette denkt, ihr Mann liebt sie nicht. Oder er hasst sie sogar. Und Mr. Rochester glaubt im Gegenzug, er wird finanziell nur von ihr und ihrer Familie ausgenutzt. Dann wird ein Plot gegen die Antoinette gesponnen und Mr. Rochester wird dann davon überzeugt, dass seine Frau verrückt ist und sie ihm nur Probleme machen wird. Daraufhin distanzieren sich dann die beiden voneinander. Er lebt seine Affären vor ihr aus, vor ihrer Nase und er gibt ihr dann einen neuen Namen. Er nennt sie nicht mehr bei ihrem eigentlichen Namen Antoinette, den sie seit ihrer Geburt hat, sondern er nennt sie Bertha. Und das ist ja der absolute Identitätsverlust, der da passiert, oder? Wenn dir dein Name genommen wird, du einen anderen bekommst. Er nimmt sie dann mit nach England und dort verliert sie sich dann komplett. Sie hat ja keine Bezugspersonen eigentlich und ist in einem fremden Land, hat ihren Namen nicht einmal mehr. Und genau, dort verliert sie sich halt komplett und hat ein Zimmer in einem kargen Raum auf dem Dachboden. Und daher kommt dann dieses Mad Woman in the Attic. Also, als ich das dann gelesen habe, habe ich so realisiert, they did her dirty. Also in Jane Eyre wird sie ja so einfältig eigentlich leider dargestellt. Man geht überhaupt nicht auf das ein, wie es dazu kommen ist, dass sie so ist, wie sie ist. Und ich hätte es nie erfahren, hätte dieses Retelling nicht gelesen. Und auch wenn wir da von einer fiktiven Figur sprechen und das nur eine Geschichte ist, es passiert ja tagtäglich. Und es ist ja eigentlich, es wird ja nur symbolisch aufgezeigt, was mit vielen Frauen passiert.
Na, auf jeden Fall. Und ich finde, es zeigt eben auch, wie groß die Bandbreite eben an Neuerzählungen ist. Fängt eben bei Klassikern an, geht über Mythen, geht eben auch über tatsächliche Geschehnisse in der Geschichte, also Sachen, die auch wirklich passiert sind, wo dann jetzt im Nachhinein Sachen aufgedeckt werden, wie wichtig zum Beispiel Frauenrollen im Zweiten Weltkrieg waren oder sowas. Genau, also das ist einfach ganz toll, was da alles passiert. Und das klingt auch nach einem sehr guten Buch. Vielleicht muss ich das auch nochmal lesen.
Ich kann es dir vorbeibringen.
Danke. Und kurze Info noch. Meistens, wenn man heutzutage an die feministischen Neuerzählungen denkt, fallen einem gleich Titel wie Cersei von Madeline Miller, Stoneblind von Natalie Hines, eben der Medea-Mythos wurde neu erzählt von Rosie Hewlett, House of Odysseus gibt es auch von Claire North und so weiter. Das sind einfach ganz bekannte Titel, die heutzutage am Markt sind. Meine Masterarbeit habe ich zum Beispiel geschrieben über Silence of the Girls von Pat Parker. Und das sind alles Titel, die im griechischen Mythenkreis verankert sind. Also die Figuren aus der griechischen Mythologie eben befassen. Über die werden wir heute nicht sprechen, weil wir über die schon mal in der Folge zu Greek Mythology Retellings gesprochen haben. Also wenn euch das interessiert, dann gerne ein paar Folgen zurückscrollen und euch die zu griechischen Mythologien nochmal anhören. Und wir fokussieren uns heute oder wollen mehr darüber sprechen, über andere Kulturen, Sagenkreise, die eben auch oft dann außer Acht gelassen werden, weil eben die griechische Mythologie so populär ist. Und da gibt's dann zum Beispiel ganz spannende Titel, wie zum Beispiel Morgan is my name von Sophie Keach. Das ist eine König Arthur Retelling, also König Arthurs Saga wird neu erzählt. Dann gibt's auch Lilith, a novel von Nikki Momery. Da wird zum Beispiel die Geschichte von Adam und Eva neu erzählt und Adams erster Frau, was ja auch total spannend ist. Und dann gibt's eben aus israelischen Sagenkreisen noch was, das heißt Jezebel von Megan Barnard. Dann gibt's Babylonia von Constanza Casati. Also es gibt, ich könnte ewig viele solche Titel jetzt aufzählen. Es gibt ganz, ganz, ganz viele tolle, weit gefächerte Neuerzählungen. Und was ich zum Beispiel auch gerade gelesen habe, was mich total fasziniert hat, war von Vaishnava Patel, also von einer indischen Autorin. Die hat eben den Roman Kaiki verfasst. Darum geht es eben um eine indische Legende oder eben Saga von einer jungen Frau. Und in der Originalsaga ist es zum Beispiel so, dass diese junge Frau den König des Landes heiratet und dann als eifersüchtige Stiefmutter, also sie ist die dritte Frau dieses Königs, und wird dann als eifersüchtige Stiefmutter von dem Thronerbenden dargestellt und regelt das dann quasi so, dass ihr eigener Sohn auf den Thron soll. Und da wird ganz viel mit Intrigen und sowas dann gespielt in dieser Sage. Und in diesem Roman wird eben beleuchtet, wie ihr Leben als junge Frau an dem Hof ist, als dritte Frau des Königs. Also man hat zwei Konkurrentinnen, sie ist die Jüngste. Wie ist das Leben da für sie? Alle drei Frauen bekommen gleichzeitig Kinder dann. Also sie werden, also weil zuerst wird keine schwanger und dann machen sie und dann werden alle gleichzeitig schwanger. Also das ist ein Plot-Twist, den ich jetzt verraten habe. Es tut mir leid. Und dann geht es eigentlich darum, dass alle drei Frauen die Kinder zusammen großziehen und alle eigentlich zu allen Kindern die gleiche Bindung als Mutter irgendwie haben. Und es ist dann total spannend, ihn zu sehen, wo dann dieses, unter Anführungszeichen, Zerwürfnis zwischen Kaiki und dem ältesten Sohn dann stattfindet oder eben nicht stattfindet und wie das eben anders laufen hätte können. Und es ist halt total spannend, weil der Roman halt so viel nahbarer und nachvollziehbarer und logischer ist als irgendwie diese Saga, wo man sich denkt, wieso hätte eine Frau so gehandelt oder sowas, wo einfach wirklich wieder dieses Thema der femme fatale so dargestellt worden ist, dass eben die Frau als Böses, sie irgendwie als Hexe oder sowas, wie eben auch es beim Medea-Mythos ist. Und in dem Roman ist sie halt wirklich eine total tolle Figur, total eine starke Frau, die halt auch im Königreich total viel verändern möchte, sich für Frauen am Hof einsetzt. Und ja, hat mir total toll gefallen. Also große Buchempfehlung, steht dann unten in der Folgenbeschreibung und gibt's auch bei uns in der Bib. Die meisten Titel, die wir genannt haben, haben wir entweder bei uns in der Bib verfügbar, also als Buch oder auch auf Libby, auf unserer E-Book-Plattform. Genau. Und ich möchte noch ein Zitat eben von der Autorin selbst vorlesen, weil ich finde, es erklärt eben ganz gut, was ich vorher gemeint habe mit persönlichen Geschichten von den AutorInnen. Und das ist eben von Vaishnavi Patel. Und die schreibt selbst, auf Goodreads hat sie das, bei Kommentaren geschrieben: I wrote this book for the Hindus who question their place in this religion because of patriarchy or fundamentalism and for myself because I love my religion and want to see it become better. Also bei ihr ist es sogar nochmal ein religiöser Hintergrund, weil die Sage eben aus dem Hinduismus kommt und Religion ja auch bekanntlich ein sehr strenges System ist, meist patriarchal auch geprägt. Und sie hat sich gedacht, nein, so nicht, und hat das umgeschrieben für sich und für die Frauen in ihrer Religion. Und das habe ich ganz toll gefunden.
Volle cool, hört sich so spannend an. Das muss ich unbedingt lesen.
Bin ganz begeistert, ja.
Ihr findet natürlich alle Buchempfehlungen in den Shownotes. Dann noch zwei ganz große Buchempfehlungen von mir, weil ich habe mir zwar intensiver mit dem Thema auseinandergesetzt in Vorbereitung auf die Podcast-Folge. Und zwar zum einen habe ich gelesen Cleopatra, Roman einer Königin von Sarah El Arifi. Habe dazu, by the way, eine Rezension verfasst in unserem Literaturtipps-Newsletter, der alle 2 Monate rausgeht, wo wir BibliothekarInnen Buchempfehlungen schreiben, Bücher lesen und es dann rezensieren und in den Newsletter packen. Da könnt ihr sicher sein, diese Bücher wurden von Menschen gelesen und von Menschen rezensiert. Und Kleopatra, diese Figur Kleopatra, fasziniert ja seit Jahrhunderten. Aber so wirklich wissen da mal recht wenig von ihr. Wir wissen nicht genau, wie hat ihr Leben ausgeschaut. Man weiß bis heute nicht, wo sich ihr Grab befindet. Also diese Person ist sehr, sehr mythenumwoben. Und Sarah El Arifi, die Autorin des Romans, hat Kleopatra selbst eine Stimme gegeben und lässt sie ihre Geschichte selbst erzählen. Und das auf eine so authentische und glaubwürdige Weise. Ich war so baff, es ist fast wie ein historischer Roman. Es ist ein historischer Roman mit so leichten fiktiven Elementen. Und sie beschreibt ihr Leben von dem Moment an, wo ihr Vater stirbt und sie den Thron besteigt. Dann ihre Männer, die sie in ihrem Leben hatten, und die Liebe zu ihren Kindern. Also diese Frau, wie Sarah El Arifi sie beschreibt, die hat zwar unerbittlich geherrscht, aber genauso bedingungslos auch geliebt, ihre Familie und vor allem ihr Land. Und ein Zitat aus dem Buch, es bräuchte eigentlich nur dieses Zitat in einer Rezension, weil man dann, das bringt so auf den Punkt. Sie schreibt, oder Kleopatra sagt: Ich bin immer schon gewesen, was die Menschen finden wollten. Archetypen wie die Steinblöcke der großen Pyramiden, die mich immer weiter von meinem Menschsein entfernten, bis ich nur noch ein Mythos war.
Gänsehaut.
Es ist wirklich ein tolles Buch.
Und ich finde es eben ganz so spannend und auch so wichtig zu sagen, ja, wir reden da jetzt über Mythen großteils, aber ich meine, Kleopatra ist jetzt eben kein Mythos, oder sie ist zu einem Mythos geworden, aber ist ja eine historisch reale Figur. Und man darf auch nie vergessen, wie viel Recherchearbeit immer hinter solchen Romanen steht.
Ja, Wahnsinn.
Und wie genau die AutorInnen das nehmen. Also das finde ich immer ganz beeindruckend, wenn man dann Quellenverzeichnisse anschaut oder Interviews mit den AutorInnen dann liest oder anschaut, wie intensiv die sich auf diese Bücher vorbereiten, um es eben nicht, es ist kein Fantasy-Roman, ja. Es ist wirklich alles ganz klar recherchiert, wie hat diese Figur gelebt, wie hat diese Person gearbeitet, was hat sie gemacht, was hat sie vielleicht gedacht. Und
das halt aus dem wenigen Material, was oft vorhanden ist.
Es
gibt ganz viele Berichte, die ganz spät erst über diese Person erzählen und dann sind sie oft sehr männlich geprägt.
Genau. Auf jeden Fall, gerade bei Cleopatra, die so auch sexualisiert ist in ihrem Sein. Und eben, das ist, es sind keine Fantasy-Romane, es ist wirklich so geschrieben, wie diese Personen gelebt haben und auch, wie es in ihrem Rahmen möglich war zu handeln. Das ist ja auch immer dieses, da, es wird nicht nur dann positiv feministisch neu erzählt, ah, das und das hat die Person gemacht oder sowas, sondern es ist wirklich auch, die Personen haben meistens dann auch Hürden zu überwinden und ganz klar noch die Systeme, die sie einengen. Und es wurde aber eben beschrieben, wie sie versuchen, es zu überkommen und wie sie eben auch damit leben und leiden müssen.
Mhm. Zum Thema Leiden, ich hätte nur eine Buchempfehlung und zwar Mother of Rome von Lauren J. A. Baer. Da geht's um die Mutter von Romulus und Remus. Wir kennen Romulus und Remus, wir kennen die Sage rund um die Gründung Roms. Und wir wissen sehr wenig über die Mutter der beiden. Und genau um die geht's in diesem Roman, auch wunderschön erzählt. Wir wissen ja, dass Romulus und Remus von einem Wolf gesäugt wurden, bis sie dann gefunden wurden und sich Zieheltern ihnen angenommen haben. Und im Roman ist es so, dass ihre leibliche Mutter diese Wölfin ist. Wie das Ganze passiert und wie es dazu kommt, könnt selber nachlesen. Ich werde jetzt nicht spoilern, aber es ist wahnsinnig gut geschrieben. Also so tolles Buch auch. Ganz, ganz große Empfehlung findet ihr auf Libby.
Super, jetzt muss ich heimgehen lesen. Jetzt habe ich so Lust, all diese Bücher zu lesen. Gut, wir könnten ewig weiterreden. Man merkt, das Thema gefällt uns, es liegt uns am Herzen und wir finden die meisten Bücher, die dazu erscheinen, einfach wunderbar. Falls uns Retellings entgangen sind und ihr uns die mitteilen möchtet, schreibt uns gerne auf Instagram. Unser Instagram-Handle heißt
stadtbibliothek.innsbruck
oder schreibt uns eine E-Mail post.stadtbibliothek@innsbruck.gv.at. Genau, Shady, noch ein Wort zum Schluss.
Also ich bin jetzt nochmal durchgegangen über unsere Buchempfehlungen und die meisten oder fast, ich denke alle, wurden ja von Frauen geschrieben. Mhm. Ja? Also mein Resümee, das ich daraus ziehe, ist, ihr könnt uns Frauen schon aus der Geschichte streichen, nur früher oder später schreiben wir uns halt wieder zurück.
Sehr toll. Und mit diesem freudigen feministischen Schlusswort bedanken wir uns fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal.
Tschüssi. Tschüss.
Vorwort ist eine Produktion der Stadtbibliothek Innsbruck und Teil der Stadtstimmen, dem Audiokanal der Stadt Innsbruck.